Es ist aus Gnade, dass wir uns nahen können. In Ehrfurcht stehen wir vor diesem allmächtigen Gott. Ich möchte nochmal beten und lade euch dazu aufzustehen. Ja, Herr, in Ehrfurcht vor deiner Größe, vor deiner Herrlichkeit und deiner Heiligkeit stehen wir jetzt vor dir. Wir geben dir alle Ehre, denn du allein, allmächtiger Gott, bist würdig, gepriesen zu werden von Ewigkeit zu Ewigkeit. Herr, wir wissen, die Lieder, die wir jetzt bringen, reichen nicht, um das zum Ausdruck zu bringen, was du bist, wer du bist. Und wir wissen, Herr, dass die Ewigkeit nicht mal reichen wird, um dir genug Lob zu singen. Aber wir danken dir so sehr, Herr, dass du in deiner Gnade uns einlädst, diese Ewigkeit mit dir zu verbringen, bei dir zu sein. Hab Dank dafür, Herr. So segne und leite du jetzt unsere Herzen. Amen. Wann hatte ich das letzte Mal etwas wirklich im Herzen getroffen? Warst du wirklich betroffen gewesen? Vielleicht war es diese Woche, als du in den Nachrichten gehört hast, dass wieder mal 10 Leute Opfer gefallen sind einer Massenschießerei in einer Schule in den USA. Vielleicht hat es dich im Herzen betroffen gemacht, als du gehört hast, dass jemand, womöglich ein Politiker, etwas Gehässiges in der Öffentlichkeit gesagt hat. Aber vielleicht warst du betroffen, als wir gerade Loblieder für Gott gesungen haben. Vielleicht warst du irgendwann in letzter Zeit sehr ins Herz davon betroffen, dass jemand zu dir gesagt hat, ich liebe dich. Oder vielleicht, dass die gesagt haben, ich verzeihe dir. Es sind ganz unterschiedliche Aspekte. Die ersten, von denen ich gesprochen habe, die machen uns zutiefst traurig. Wir fragen manchmal, ob unsere Herzen zerrissen werden von dem Hass in dieser Welt und von der Zerstörung, was stattfindet. Aber dann sind die positiven Dinge, die uns im Herzen treffen, die uns zutiefst bewegen, die uns vielleicht hoffentlich verändern, wer wir sind. Es gibt diese beiden Pole, die immer wieder im Leben da sind. Eine tiefe Betroffenheit, die da sein kann. Wir haben gerade gesungen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Nun, ich denke, wir wissen alle, nur wenn man Worte singt, heißt noch nicht, dass sie in uns eingedrungen sind, dass sie uns betroffen gemacht haben. Es ist kein Automatismus, aber in diesem Fall hoffe ich wirklich, dass wir alle davon betroffen sind, was wir gerade gesungen haben. In unserem Text für heute geht es um Menschen, die mitten ins Herz getroffen wurden. Es war das Pfingstfest, circa 30 nach Christi Geburt. Jesus war 50 Tage zuvor von den Toten auferstanden und 10 Tage zuvor wieder in den Himmel gefahren. Und dann an diesem Tag ist der Heilige Geist auf Jesu Jünger gekommen und Menschen waren überwältigt von dem, was sie da erfahren haben. Kurz zum Hintergrund lese ich ein paar Verse aus dem Beginn von Apostelgeschichte 2. Ich lese erstmal die ersten 3 Verse, bevor ich dann gleich zu dem eigentlichen Text für die heutige Predigt komme. Als der Pfingsttag gekommen war, befanden sich alle am gleichen Ort. Also das sind die Jünger Jesu, die alle zusammen waren. Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brausen, wenn ein heftiger Sturm daherfährt, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie waren. Und es erschienen ihnen Zungen, die von Feuer, wie von Feuer, die sich verteilten. Auf jeden von ihnen ließ sich eine nieder. Nun, die ganzen Leute, die ringsherum waren, die das alles mitgekriegt haben, die waren sehr verwundert von dem, was sie erlebt haben. Und Petrus ist dann aufgestanden und hat, ja, was man als die erste Sonntagspredigt der christlichen Kirche bezeichnen könnte. Andrea hat es vorhin gesagt, es ist heute eigentlich der Geburtstag der christlichen Kirche. Und das hier war eben der Beginn. Petrus hat diese Predigt gehalten. Und also von dem, was uns überliefert ist, es steht schon in dem Text und mit vielen anderen Worten hat er sie ermahnt. Das heißt, dass wir nur einen Ausschnitt von dieser Predigt haben. Aber von dem Ausschnitt, was uns überliefert ist, der letzte Vers da, fasst diese Predigt zusammen. Daher fange ich mit diesem letzten Vers von der Predigt an und lese weiter, wie die Leute darauf reagiert haben. Apostelgeschichte Kapitel 2, ich lese ab Vers 36. Petrus sagt, mit Gewissheit erkenne also das ganze Haus Israel. Gott hat ihn zum Herrn und Messias gemacht, diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Als sie das hörten, traf es sie mitten ins Herz. Und sie sagten zu Petrus und zu den übrigen Aposteln, was sollen wir tun, Brüder? Petrus antwortete ihnen, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung seiner Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch und euren Kindern gilt die Verheißung und all denen in der Ferne, die der Herr, unser Gott, herbeirufen wird. Mit noch vielen anderen Worten beschwor und ermahnte er sie, lasst euch retten aus dieser verdorbenen Generation. Die nun, die sein Wort annahmen, ließen sich taufen. An diesem Tag wurden ihrer Gemeinschaft etwa 3000 Menschen hinzugefügt. Da ist es. Da ist es direkt in dem Text. Wir haben es gehört, es traf sie mitten ins Herz. Und ich kann es mir denken, dass es in dieser bestimmten Situation eine gewisse Mischung war, dass sie auf der einen Seite also traurig betroffen waren, dass sie gemerkt haben, dass sie ihren eigenen Messias nicht erkannt haben und sie haben ihn kreuzigen lassen. Auf der anderen Seite diese, also handfeste Beweis da zu haben und zu hören, Gott hat seine Verheißung erfüllt. Die Verheißung, die er den Urvätern gegeben hat, die hat er erfüllt. Direkt vor ihren Augen geht das in Erfüllung, hat Petrus auch gezeigt, dass Gott sein Wort hält. Und darüber muss dann große Freude gewesen sein. Vielleicht kennst du das von deinem Leben auch, dass es manchmal ein Hin und Her gerissen ist, dass etwas geschieht, wo du auf der einen Seite traurig bist, aber auf der anderen Seite erleichtert und erfreut und du merkst, dass es einen Weg nach vorne gibt. Und ich denke, die Leute, die diese Predigt gehört haben, also jedenfalls ein Großteil davon, waren so betroffen. Und diese Betroffenheit hat zu der Frage geführt, was sollen wir tun? Nun, dass wir von etwas im Herzen betroffen sind, ist alles schön gut. Aber die Betroffenheit hat letztlich nur eine Bedeutung, wenn wir dadurch verändert werden. Bei mancher Betroffenheit hat es dazu geführt, dass Menschen sogar große Werke ins Leben gerufen haben. Ich habe überlegt, ich wusste, dass das heute nochmal angesagt wird, dass nächsten Sonntag im Rahmen von Haushaltsverkleinerung, dass Dinge da geboten werden und dass das ganze Geld für die Mercy Ships gehen soll. Wer die Mercy Ships nicht kennt, das sind also Krankenhausschiffe, die gerade arme Länder anfahren, um den Menschen mit ihren medizinischen Nöten zu helfen. Und das ist ein Riesending. Ich habe gelesen, die haben ihr erstes Schiff für 1 Million gekauft und dann hat es nochmal mehrere Millionen gekostet, um dieses Schiff umzurüsten, dass es dann eingesetzt werden konnte. Wahnsinn! Der Einsatz, der dafür notwendig ist, sowas auf die Beine zu stellen. Und das Ehepaar, das ins Leben gerufen hat, Don und Dion Stevens, sie waren mitunter sehr betroffen von der Geburt ihres eigenen schwerbehinderten Kindes. Das war mit ein Beweggrund, dass sie diese Riesenaktion ins Leben gerufen haben. Nun, weiß nicht, wie viele von euch schon mal Millionen Spenden zusammengetrommelt haben, um etwas Großes auf die Beine zu stellen. Ich habe das in der Form nicht gemacht. Aber es geht natürlich nicht darum, dass wir nur Riesendinge machen oder man muss dazu sagen, was unsere Welt als Riesendinge ansieht oder durchgehen lässt. Es können ganz, ganz große Dinge in deinem Leben und in deinem Umfeld, in deiner Familie passieren, wenn wir die Betroffenheit, die der Heilige Geist in uns weckt, benutzen, also erlauben, dass das uns verändert und dass wir völlig anders, erneuert an unser Leben herangehen. Sie haben gefragt, was sollen wir tun? Und Petrus antwortet darauf, das ist der Vers 38 von dem Text, kehrt um und jeder von euch lasse sich auf den Namen Jesu Christi taufen zur Vergebung der Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Nun, über diese Textstelle sind unzählige Predigten gehalten worden. Ich bin selber in einer Tradition aufgewachsen, wo gerade dieser Vers ganz doll im Mittelpunkt stand. Und da wurde die Taufe sehr betont. Wir als Baptisten, also ich bin gern Baptistenpastor, ich kann gern über die Taufe reden. Es lohnt sich auch, über die Taufe zu reden, aber hier wird dann auch werden andere Dinge angesprochen, zum Beispiel unsere eher pfingstkirchlich geprägte Freunde betonen die Zungensprache, die, von der früher in diesem Text gesprochen wird. Und das wird dann mit diesem Vers, wo es von der Gabe des Heiligen Geistes in Verbindung gebracht. Und natürlich jede Gemeinde träumt davon, dass ihr Pastor es schafft, eine Predigt zu halten, wo 3000 Leute sich taufen lassen. Wir bleiben dran, okay? Sind verschiedenste Aspekte von diesem Text. Aber wenn ich mich mit einem Text auseinandersetze und mich dran mache, eine Predigt vorzubereiten, versuche ich auch zu überlegen, welche Aspekte von diesem Text sind vielleicht unterbelichtet geblieben? Was ist vielleicht noch da drin, was noch nicht so vielleicht die gebührende Aufmerksamkeit bekommen hat? Und ich weiß nicht, kann sein, dass ich der einzige Unterbelichtete hier bin in diesem Bezug, aber es ist mir etwas an dem Text aufgefallen, was mir dann auch wichtig geworden ist, wo es heißt, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Wenn ich das bisher gelesen habe, habe ich das meist dann auch, also einfach mit den Geistesgaben. Wir lesen an anderen Stellen im Neuen Testament davon, dass es die verschiedenen Geistesgaben gibt. Es gibt auch die Leute, die diese Stelle ganz schnell in Verbindung mit der Zungensprache bringen, also dass Leute in Sprachen gesprochen haben, die sie nie gelernt haben. Aber es heißt hier nicht, dann werdet ihr Gaben von dem Heiligen Geist bekommen. Das finden wir auch genug bezeugt im Neuen Testament. Aber hier heißt es, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes bekommen. Der Heilige Geist selber ist die Gabe, von der hier gesprochen wird. Und ich weiß, ich bin immer zu schnell gewesen, meine Gedanken dahin gehen zu lassen, okay, er gibt mir eine Gabe, was soll ich damit tun? Aber hier redet Petrus überhaupt nicht davon, was wir tun. Er redet davon, was Gott tut. Die Tatsache, dass Gott selber zu uns kommt. Wenn wir Jesus als unser Herr bekennen, dass Gott selber mit seinem Heiligen Geist Wohnung in uns aufnimmt. Nun, ich vermute, meiste Leute hier werden das schon irgendwann mal gehört haben. Aber das, denke ich, ist etwas, was so wichtig ist, dass wir das wirklich wahrnehmen. Wann war das letzte Mal, dass du darüber nachgedacht hast, dass du es dir bewusst gemacht hast, dass der Geist Gottes in dir wohnt? Wow! Das ist eigentlich etwas, also Weltbewegendes. Im buchstäblichen Sinne. Wenn wir uns zu Jesus Christus bekennen, dann wohnt der Geist Gottes in uns. Ich denke, das gibt manche Textstellen, erfüllt sie ganz neu mit Bedeutung. Zum Beispiel Matthäus 1, 23 lesen wir davon, wie der Engel Gabriel dem Josef erschienen ist und ihm gesagt hat, dass Maria nicht fremdgegangen ist, sondern dass sie durch den Heiligen Geist schwanger war. Und über Jesus hat er gesagt, Entschuldigung, muss ich es hier finden, ich hab's. Man wird ihm den Namen Immanuel geben. Das heißt übersetzt, Gott ist mit uns. Als Jesus wieder in den Himmel gefahren ist, war Gott nicht abgehauen. Er ist nicht weggerannt. Nein, zu Pfingsten ist der Heilige Geist auf jeden Einzelnen gekommen. Und er geht mit uns. Gott mit uns. Tag ein, Tag aus. Er kommt nicht immer wieder mal vorbei zu schauen, ob wir uns gerade benehmen. Er ist immer da. Und ja, das sollte seine Wirkung auf unser Benehmen haben. Aber nimm's wahr. Gott ist bei dir. Er liebt dich so sehr, dass er nicht mehr weggehen will. Ist auch interessant zu merken, der christliche Glaube hat nie einen Tempel gehabt. Hast du gewusst, dass der christliche Glaube damals in der Antike haben sie nicht mal in diesen Begriffen gedacht, das im Vortrag für wann anders, aber die haben nicht eine getrennte Sache namens Religion gehabt. Das war alles im Leben miteinander verwoben. Aber in unseren Begrifflichkeiten, der christliche Glaube ist die erste Religion der Weltgeschichte, die keine Opfer gebracht hat, die keine Tiere an Altären geopfert hat. Ja, wir hatten auch nie einen Tempel irgendwo gebaut. Nicht in Jerusalem, nicht mal in Rom und nicht mal irgendwo in den USA. Weil, okay, Amis bauen sich alle möglichen Gebäude, kleben irgendeinen Namen drauf, aber es hat im christlichen Glauben nie einen Tempel, schon gar keinen zentralen Tempel gegeben. Warum? Ich lese aus 1. Korinther Kapitel 6, den Vers 19. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott habt? Ihr gehört nicht euch selbst. Ja. Gott hat Millionen, Milliarden von Tempel gebaut, in dem sein Heiliger Geist in uns eingezogen ist. Es müsste auch einen ausschlaggebenden Einfluss haben darauf, wie wir uns selber verstehen, wie wir mit uns selber umgehen. Du bist der Tempel Gottes. Und ich könnte weitermachen mit Römer 12,1, wo es heißt, dass wir berufen sind, lebendiges Opfer zu sein und so weiter. Es kommt alles zusammen. Du bist der Tempel, weil der Heilige Geist gekommen ist und in dir Wohnung aufgenommen hat. Gottes Gnade für uns kennt kein Ende. Es hört nicht auf. Und dass er zu uns kommt, in uns wohnt, ist der größte Beweis, einer der Riesenbeweise davon. Wenn der Heilige Geist zu uns kommt, wenn er in uns Wohnung aufnimmt, dann tut er etwas. Wir haben zum Beginn des Gottesdienstes ein Lied gesungen, was vielen sicherlich neu war. Wir haben es zum Beginn gesungen, wir werden es dann auch in wenigen Minuten nochmal singen. Ich möchte die zweite Strophe davon nochmal vorlesen. Wie der Wind wehst du durch unser Haus. Du bringst wahres Leben, füllst damit die Herzensräume aus. Trug und Schein kann nicht vor dir bestehen. Wer sich lieben lässt, kann hoffnungsvoll ins Licht der Wahrheit sehen. Komm, der in die Herzen sieht. Komm, der alle Wahrheit liebt. Komm, und jede Lüge flieht. Komm, komm, Geist der Wahrheit, mach uns frei. An vielen Stellen wären wir gut beraten, intensiver über unser Lied gut nachzudenken, was wir da singen. Ich verstehe, man will auf die Noten aufpassen, dass es nicht alles schief geht, aber der Inhalt, was gesagt wird, was wir da aussagen, kann uns auch mitten ins Herz treffen und uns bewegen. Dieses Lied ist ein Gebet, sogar ein gefährliches Gebet. Wenn wir den Heiligen Geist einladen, zu kommen und in uns zu wirken, halt dich fest, denn er wird Unglaubliches tun. Er wird uns verwandeln, er wird uns erneuern, er wird uns eine neue Perspektive geben. Wir laden den Geist ein, sein Werk zu tun, und er wird das, was in uns kaputt ist, wegräumen. Er wird das, was in uns verletzt ist, heilen. Wann wurdest du das letzte Mal tief im Herzen getroffen? Der Geist Gottes möchte dir in deinem tiefsten Herzen begegnen. Amen.